Willkommen zu Video 3 dieser Videoreihe zur Begleitung von dem Buch In der Macht seiner Stärke, neue Erfahrungen mit der Waffenrüstung Gottes. Ja, wir sind hier jetzt bei Kapitel 1 gelandet, nach ein paar einführenden Worten, die hoffentlich klar gemacht haben, ja, es geht um ganz, ganz, ganz grundlegende Fragen, die damit natürlich beginnen. Wer sind wir eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich? Was tut der? Und tun wir es dann auch mit ihm zusammen? Ist das unser Verständnis von Christsein, dass wir mit Jesus zusammen sein Leben, seine Mission, seine Macht auch ausüben, einüben und ausüben? Das bringt uns auf ein ganz anderes Niveau, als wenn wir das Christsein reduzieren auf das Kreuz und dass uns die Sünden vergeben sind. So wichtig das ist, ist das Evangelium doch, das Evangelium vom Reich Gottes, doch umfangreicher als das. Wir sehen in Apostelgeschichte 8 die Evangelisation von Philippus, wo er das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu da also in Samarien verkündigte, und die Ergebnisse waren ja spektakulär. Viele Gelähmte wurden geheilt und viele Dämonen wurden ausgetrieben und es war Freude in der ganzen Stadt. Also das muss man sich vorstellen, was für eine unglaubliche Wirkung also sich hier entfaltet hat des Evangeliums. Und es heißt, die Leute achteten einmütig auf das, was Philippus sagte, wegen der Wunder, wegen der Zeichen. Und es ließen sich, also viele ließen sich, dann haben sich bekehrt, ließen sich taufen. Und da war also wirklich was los. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ja, was weiß ich eigentlich über das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu? Und ich musste sagen, das war also reichlich wenig, was ich darüber überhaupt hätte sagen können, was das sein soll. Und ich habe gemerkt, ich kannte das Evangelium der Gemeinde und das Evangelium des guten Hirten und das Evangelium der Versorgung und der Sonntagsgottesdienste. Aber dieses Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu, ich hätte es nicht predigen können, und entsprechend habe ich auch alle diese Zeichen und Wunder auch nicht erlebt, weil das ist ja der Punkt. Wenn wir einfach etwas ganz anderes machen und ein anderes Evangelium verkündigen und nicht dieses Evangelium, dann kann man wir auch nicht erwarten, dass diese anderen Betonung dieses anderen Evangeliums dann auch diese Zeichen folgen. Dem folgen dann andere Folgen, andere Konsequenzen, aber nicht diese. Und das ist nicht, dass Gott sich geändert hätte oder dass die Macht Jesu nicht mehr so mächtig wäre, wie sie war und wie sie ist und immer sein wird, sondern dass wir einfach die Betonungen, haben wir verschoben, und wir, viele Christen, wissen gar nicht, was das sein soll, das Reich Gottes und der Name Jesu. Das ist so ein bisschen wie eine Floskel geworden. Wir beten ja im Namen Jesu, Amen, und dann ist das irgendwie wie so eine magische Formel. Und dann klingt das fromm, aber was das wirklich bedeutet, ist nicht klar. Und was nicht klar ist, das ist, was der Feind immer gerne sehen will. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Und er möchte immer für diese Unklarheit sorgen. Die Sachen werden nie richtig klar. So klar, dass es uns freisetzt, auch entsprechend klar und gerade, nüchtern und gesammelt handeln zu können. Sondern wir verzetteln uns hier ein bisschen, da ein bisschen, da ist auch noch ein Thema, ist auch noch wichtig, dann haben wir im Gottesdienst haben wir dieses, dann haben wir in der Bibelstunde noch ein anderes, dann haben wir noch was im Internet gesehen und dann haben wir noch ein anderes Thema. Also wir sind zerstreut, chronisch zerstreut, während die Bibel sagt, wir sollen gesammelt sein. Wir sind chronisch abgelenkt, während wir eigentlich, so wenn es nach dem Neuen Testament geht, total fokussiert sein sollen, ausgerichtet, gesammelt stehen und wirklich diese Rüstung anlegen, und wir sind sehr standhaft. Das finden wir aber nicht, und es gibt hier von Don Basham ein Buch, Befreie uns vom Bösen. Und da drin hat er geschrieben, nach seiner Beobachtung in der Gemeinde, auch nach Jahrzehnten von Dienst, hat er gesagt, warum nur verstecken wir uns derart hinter dem Dunstschleier scheinbarer Geschäftigkeit? In meinem Trübsinn kam es mir so vor, als wäre da eine große stille Verschwörung im Gange, mit der Absicht, unsere Gemeinde, jede Gemeinde, durch Herumquälerei mit Belanglosigkeiten am wirkungsvollen Dienst auf den wirklich wichtigen Gebieten zu hindern. Und das ist sowas von wahr, also auch aus meiner Erfahrung von 20 Jahren pastoralem Dienst und Gemeindegründungsarbeit, kann ich sagen. Also die Herumquälerei mit Belanglosigkeiten, sie macht so viel aus in der Gemeindearbeit, dass erst wenn man mal in diesem Dienst steht, weiß man und sieht man, wie umfangreich das ist, wie diese Belanglosigkeiten, wie viel Raum die haben, wie viel man sich damit rumschlagen muss, wie viele unnötige Konflikte da sind, wie viele Annahmen die Leute haben und sich also mit Ideen und Vorstellungen rumschlagen, die jenseits der Realität sind. Und für das Wirkliche, für die Evangelisation, für die Kranken, für die Befreiung, für diese Dinge ist so wenig, bleibt so wenig übrig, weil die Gemeinde ist schon völlig absorbiert mit ihren eigenen internen Problemen, die sie gar nicht bewältigt kriegt. Und und ich habe gesehen, dass es überall, auch viele, auch in christlichen Häusern, in christlichen Familien, es gibt diese Herumquälerei mit Belanglosigkeiten. Und da muss man erstmal auf die Idee kommen, das könnte ja auch eigentlich ein Angriff des Feindes sein. Vielleicht ist das nicht einfach die Umstände und einfach, das ist eben so, ist ja bei allen so. Nein, vielleicht ist dahinter eine negative Absicht, dich zu lähmen, dich zu ermüden, dich auszunocken, dich einfach ineffektiv zu machen, unfähig, diesen Krieg zu führen. Natürlich, wenn es dem Feind gelingt, uns schon überhaupt erstmal daran zu hindern, überhaupt in diese Waffenrüstung zu kommen, überhaupt in diesen Konflikt einzusteigen, weil wir schon im Vorhinein geschlagen worden und schon völlig, wie gesagt, absorbiert sind. Das heißt ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Dieses Verschlingen ist Absorbieren. So, also da sind wir haben ein gewisses Maß an Kraft, der Teufel kommt und er beschäftigt uns mit den Belanglosigkeiten, er lenkt uns ab, er zermürbt uns. Unsere Kraft wird einfach abgesaugt, wir sind müde. Das ist auch ein typisches Kennzeichen, meiner Meinung nach, für diese dämonische Angegriffenheit, dass wir immer müde sind, ne? Die Bibel sagt, wir sollen wach sein. Nein, wir sind müde und wir nehmen das als ganz normal hin. Alle sind ja gestresst, alle sind ja müde. Ja, aber wir sollen es aber nicht sein. Und wenn wir es akzeptieren, es eben doch zu sein, ist es eben doch so, dann haben wir schon verloren, bevor es richtig losging. Und das ist leider meiner Meinung nach das, was die Gemeinde in weiten Teilen erlebt. Sie kommt in das Eigentliche überhaupt nicht hinein. Sie kommt in ihre Macht und in die Stärke in Christus, in die Salbung, in diese Mission, in diese Rüstung, in diese Qualitäten, über die wir dann sprechen werden, kommt sie gar nicht erst hinein. Sie ist immer irgendwie aufgehalten. Ihr wird vorher das Bein gestellt und sie liegt da und sie kommt kaum wieder hoch und geschweige denn, dass sie irgendwie wirklich sich voran bewegt. Das wird zwar in den Liedern gesungen, wir gehen voran und wir sind die Siegeschar und so, aber manchmal kommt es einem wirklich zynisch vor, angesichts des tatsächlichen Zustandes der Gemeinde, dass man jetzt hier angeblich vorangeht und die Kämpfe und das Land einnimmt und den geistlichen Krieg führt. Das ist für viele gar nicht denkbar. Sie haben überhaupt keine Kraft dafür. Sie sind schon vorher geschwächt und sind selbst krank und sind selbst am Ende und haben überhaupt keine Kraft übrig, jetzt hier also den großen geistlichen Krieg anzufangen. Ja. Das ist der Zustand, der ist leider, ist der Befund, ist nicht schön, aber das, wir müssen sehen, ja, wo stehen wir, wie sieht's denn wirklich aus, ne? Ich habe festgestellt, viele Gläubige können überhaupt keine Grenzen setzen. Sie können kein klares Ja, kein klares Nein sagen. Also das ist ja, wo es losgeht. Ein anderer Punkt ist die Achtsamkeit, die Wachsamkeit. Ja, wie achtsam und wachsam sind wir? Nehmen wir den Teufel, der also um uns her schleicht, wie ein Löwe, nehmen wir den denn überhaupt? Bemerken wir das überhaupt, was uns so belauert und umschleicht? Oder merken wir gar nichts? Es heißt ja hier in Sprüche 4,23 das berühmte Wort: Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So, das ist also nicht ein Spruch fürs Poesiealbum, sondern das ist ganz ernst gemeint. Mehr als alles andere, beachte, behüte, bewahre dein Inneres, dein Herz. Aber ja, tun wir das? Ich habe festgestellt, also in der Welt ist alle Orientierung auf das Äußere gerichtet, nicht auf das Innere. Die Innenwelt wird völlig vernachlässigt. Die Leute sind dann ja erfolgreich im Geschäft, aber unfähig zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Das Herz erkaltet, das Herz verstockt, der Mensch ist bald lebendig tot. Wer er wirklich ist, wofür er auf der Erde ist, was seine Bestimmung ist, das bleibt verborgen. Und ja, damit haben wir es zu tun. Im weiteren Verlauf hier, Sprüche 4, heißt es dann: Mein Sohn, höre gut zu, pass auf, was ich dir sage, verachte meine Worte nicht, präge sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Lust auf Gesundheit? Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von falschem Gerede. Halte dir immer vor Augen, was gut und was richtig ist. Gehe geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte, weiche nicht vom rechten Weg ab. Schaue weder nach rechts noch nach links. Halte dich vom Bösen fern. Sprüche 4, 20 bis 27 mal in der Hoffnung für alle. Und ich dachte mir, das ist ja mal interessant, die Adjektive hier zu beachten, also in diesen Versen. Da heißt es: Höre gut zu. Präge dir die Worte fest ein. Halte sie dir immer vor Augen. Geh geradlinig vor. Wähle sorgsam deine Schritte. So, das sind also Qualitäten, die sind intensiv. Das ist nicht so, ja, so nebenher, ja, da kann man auch mal eine Predigt drüber hören. Das ist ein Lebensstil, der hier beschrieben wird. Ein Lebensstil der Aufmerksamkeit, der hier also in diesen Adjektiven runtergebrochen wird, dass wir eine Idee haben, ja, was soll das bedeuten, dass wir unser Herz behüten. Der Teufel greift unser Herz an. Er greift nicht immer unseren Verstand an, aber unser Herz schon. Wir sollen einfach daran gehindert werden, Menschen des Herzens zu sein, denn Gott lebt in unserem Herzen, er gießt die Liebe Gottes, wird ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Es ist alles in unserem Herzen, wer wir wirklich sind. Das ist der Mensch, der wir in unserem Herzen sind. Manchmal kennen wir uns selbst deswegen auch sehr schlecht. Wir haben irgendwie im Kopf eine Art Rolle uns entwickelt, die wir dann spielen und meinen, das sind wir. Aber das sind wir gar nicht, wer wir wirklich sind. Das braucht wirklich eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, der auch unser Herz wieder belebt und wieder stärkt und wieder die Augen unseres Herzens öffnet, dass wir die geistlichen Dinge wieder wahrnehmen und sehen und erkennen, vor allem Gott erkennen und uns selbst erkennen. Wie sollen wir sonst überhaupt auf die Beine kommen und hier einen geistlichen Krieg führen? Ich habe geschrieben, wie soll ein Christ sich mit der Finsternis anlegen, ohne gegründet zu sein in Glaube, Hoffnung und Liebe, ohne erfüllt zu sein mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, ohne ein Bewusstsein von Gnade und eine Erfahrung von Herrlichkeit, ohne einen achtsamen Lebensstil. Ja, die Antwort ist klar, also das kann so gar nicht funktionieren. Und das zeigt eigentlich, wenn wir den Weg der Jüngerschaft nicht gehen, was für mich etwas anderes ist als Besucher, eine Besuchermentalität zu haben. Ich besuche Gottesdienste. Nein, ein Jünger hat wirklich sein Leben an den Meister, an Jesus gegeben und er will mit ihm zusammenleben, er geht mit ihm. Früher sind die Schüler, in früheren Zeiten sind die Schüler zu dem Lehrer hingezogen, also sie haben mit ihm gelebt, sie haben nicht nur seine Lehre gehört, sie haben mit ihm gelebt, sie haben genau zugeschaut, wie er arbeitet. Das war ja bis in die Neuzeit hinein, war das Modell, dass die Gesellen und dass die Schüler also wirklich mit dem Meister, mit dem Lehrer also leben eine ganze Zeit lang, und sie haben nicht nur seinen Unterricht gehört, sondern sie haben auch seinen Geist wahrgenommen. Wie macht er das? Wie denkt er über das? Wie arbeitet er so? Das haben sie nicht aus dem Buch gelernt, sondern sie waren wirklich in einer Beziehung mit diesem Menschen, mit diesem Meister seines Fachs, mit diesem Lehrer, und so war es ja auch mit den Jüngern, die dann also auch zu Jesus gingen und sagten, wo wohnst du? Und wir denken uns, ja, das ist eine seltsame erste Frage, wo wohnst du denn? Aber es war klar, ja, sie wollten jetzt bei ihm einziehen. Sie wollten jetzt bei ihm sein, um wirklich zu sehen und zu hören, wie ist der? Was redet er die Dinge nur oder ist er auch so? Ja, einen Krieg führen. Wir führen einen Krieg in dem Namen Jesu. Wir haben ja gehört, Philippus predigte das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu. Und was ist eigentlich mit dem Namen Jesu? Was bedeutet der Name Jesu? Was bedeutet es, dass wir in seinem Namen, in seiner Ermächtigung, in seiner Salbung, also hier auf Erden jetzt auch stehen und gehen? Und die ersten Christen hier, Apostelgeschichte, da war das ganz klar. Der Name Jesu war ihnen ganz klar. Apostelgeschichte 4, Verse 10 bis 12, sehr bekannt. Da waren die Apostel jetzt vor die Oberen geladen worden, waren festgesetzt worden, weil sie hatten da einen Mann geheilt, diesen gelähmten Mann an der Pforte des Tempels. Den hatten sie also in Jesu Namen, haben sie ihn aufgerichtet. Und dann hatten gesagt, also wir Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen Jesu steh auf und sei gesund. Und dann stand er auf und dann sprang der da im Tempel rum, hat die Liturgie gestört. Dann kam die Polizei und dann wurden also diese Apostel hier, die für die Unruhe gesorgt haben, wurden abgeführt. Ja, und dann sagen sie in diesem Verhör von den Oberen, im Namen Jesu Christi des Nazareners, in diesem Namen steht jener gesund vor euch, und es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Ja, was ist das mit diesem Namen? Wie kommt man eigentlich zu diesem Namen? Und im Natürlichen ist es zum Beispiel, wenn man einen Bund schließt. Es wird geheiratet und dann nimmt die Frau, meistens jedenfalls, den Namen des Mannes an. Sie trägt jetzt seinen Namen, weil sie mit ihm einen Ehebund geschlossen hat. Und das bedeutet, was seins ist, ist jetzt auch meins. Was ihn angeht, geht mich an. Wir sind jetzt nicht mehr zwei verschiedene Parteien. Wir sind jetzt eine gemeinsame Partei. Und genauso ist es, wenn wir mit Jesus nah sind, wenn wir ihm vertraut werden, wenn wir mit ihm in diesen Bund, diesen neuen Bund hineinkommen. Wobei Abendmahl feiern nicht ausreicht. Wir können unser Leben lang Abendmahl feiern und trotzdem haben wir mit Jesus keine intime Beziehung, aber wir sollen eine haben. Wir sollen ihn lieben. Das ist das erste Gebot. Und er liebt uns und in dieser Liebe und in dieser Vertrautheit, die entsteht, werden wir auch mit der Zeit Träger seines Namens mit allen Rechten und Pflichten, Vollmachten und Befugnissen. Ich halte eine Theologie, die uns sagt, ja, mit der Bekehrung ist das alles passiert, automatisch, du hast zwar nichts von gemerkt, aber ist alles passiert, du bist jetzt drin, du bist jetzt im Heiligen Geist, du bist jetzt in dem Namen Jesu, du bist jetzt in der Gnade, du bist jetzt in der Fülle, du bist in allem drin. Ja, das sieht man aber bei sehr vielen Christen nicht, dass sie da drin wären. Es ist alles theoretisch und theologisch, aber nicht verwirklicht. Und so ist es auch mit dem Namen Jesu. Dann wird dann der Gottesdienst begonnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, aber das ist nicht real irgendwie, dass das in diesem Gottesdienst verwirklichen sich diese Dimensionen ja gar nicht. Und es sind Worte und das ist eine große Gefahr, dass wir uns an diese ganzen richtigen Worte gewöhnen. Nur ihre Kraft, ihre Wirklichkeit, ihre Realisierung erleben wir nicht. Der Preis für die Teilhabe an Christi Vollmacht und Erfahrung sowohl der mächtigen Gnadengaben als auch der Herrlichkeit Gottes ist Hingabe. Hingabe. Auch nicht einfach nur Gehorsam, sondern Hingabe. Diese Hingabe braucht ein vertrautes Erleben, dass wir Jesus so nahe kommen, dass wir ihn so erleben, wie er ist, und wir verlieben uns in ihn. Das kann gar nicht anders sein. Wenn wir ihn erkennen, wie er ist, dann ist es einfach großartig, wunderbar, alles verändern, alles durchdringend, herrlich. Und dann geben wir uns hin. Wir laufen über zu ihm. Wir werden ein Teil von ihm, der Leib Christi. Und dann sind wir auch Träger seines Namens. Ich habe geschrieben, der Bund ist der Schlüssel zu dem Namen, der Schlüssel zu der Macht ist, in der wir fähig sind, die Waffenrüstung zu tragen und erfolgreich zu kämpfen. In Christus finden wir nicht nur die Erlösung von den Sünden, sondern auch finden wir auch zur Fülle Gottes. Wir haben Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, Zugang zu allem, was Jesus hat und tut. Wir nehmen an seiner Mission teil, wir tun es in seinem Namen. Markus 16, 17 bis 18, in meinem Namen werden sie, sagt Jesus, Dämonen austreiben, werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. In seinem Namen. Und die Frage, die du und ich wir uns stellen müssen, haben wir ein Bewusstsein für diesen Namen? Fühlen wir uns geadelt, gewürdigt, seinen Namen zu tragen? Das ist ja wie der Ritterschlag, den wir erhalten. Und wir gehören jetzt zu diesen Auserwählten und Berufenen, die seinen Namen tragen und die also die Rüstung, die glänzende Rüstung anlegen, um für die Sache des Königs einzutreten. Ich denke, da scheiden sich die Geister. Für die einen ist das außerhalb ihrer Idee, was Christsein ist. Und für die anderen ist es aber der Weg, den sie gehen. Wir finden auch in den Evangelien die Menge, die zu Jesus kam und die also seine Worte hörte und seine Predigten hörte und sich auch dienen ließ. Das war die Menge. die aber dann auch wieder nach Hause ging. Und dann sehen wir aber eine andere Gruppe, nämlich die Jünger. Da waren aber auch die 70, auch die 12. Also es gab viel mehr Jünger als nur die 12. Die gingen nicht nach Hause, sondern die lebten also mit Jesus. Sie blieben bei ihm. Sie waren ihm viel näher und viel verpflichteter als jetzt diese Menge, die Jesu Predigten hörte. Und Jesus hat dann auch diese Jünger geschickt in seinem Namen, die unreinen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Matthäus 10, Vers 1. Und ich habe gesagt, die Lebenswirklichkeiten der zuschauenden Gemeinde, der Menge und die der teilnehmenden, bevollmächtigten, ausführenden Gemeinde, das sind die Jünger. Diese Lebenswirklichkeiten dieser beiden Gruppen sind grundverschieden. Wenn man einmal über die Linie gegangen ist und man ist in diese Jüngerschaft eingetreten, dann kann man sich, das ist wirklich meine Erfahrung, man kann sich bald ein Leben ohne diese Vollmacht, ohne diese Salbung, ohne die Kraft, die der Geist einem gibt. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Vorher konnte man sich nicht vorstellen, ja, wie soll man denn damit leben? Jetzt kann man sich nicht mehr vorstellen, ja, wie man ohne leben kann. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und die Zuschauergemeinde, die Besuchergemeinde, die Christen, die einfach ja sich da versorgen und betreuen lassen, diese sind, glaube ich, noch nicht in der Lage und gerufen, einen Krieg zu führen. Das ist für sie nicht angesagt, sondern sie müssen erstmal zu Jüngern werden. Gut, in der nächsten Einheit werden wir uns mit den Machtfragen beschäftigen, wie eigentlich diese Vollmacht sich überträgt, wie wir darin stehen können. Und danach werden wir nochmal dann die einzelnen Teile dieser siebenfachen Waffenrüstung betrachten. Bis dann.